Vor der Predigt würde ich gerne noch beten. Wenn ich meine Bibel aufgeschlagen kriege. So. Herr Jesus, hab Dank für die, die wir hier sind und für das, was du uns sagen möchtest. Du kennst uns ja besser als wir selbst und wir wollen da ganz darauf vertrauen, dass du zu uns redest. Lebendige Worte, wir brauchen sie. Amen. Der heutige Predigttext ist einer der berühmtesten Sätze der Christenheit, der Bibel, des Neuen Testaments. Nämlich, ihr werdet es euch sicher schon denken, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn hergab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich gebe zu, es ist noch ein kleines bisschen mehr, aber es soll erstmal reichen. Das ist Evangelium pur. Aber bevor wir anfangen mit Auslegen und uns darüber Gedanken machen, müssen wir eigentlich gucken, wo steht der Text? Also was steht denn da eigentlich drumherum? In der Bibel haben die Verse ja einen Zusammenhang. Die sind da ja nicht irgendwie hingeworfen, so, zack, und dann kann man mal einen einzelnen Vers zitieren und dann ist fertig, sondern die haben einen Zusammenhang, die gehören zusammen. Und das ist wichtig, um zu verstehen, wie die überhaupt gemeint sind. Das werden wir nachher übrigens noch sehen, gibt es eine kleine Zusammenstellung von Versen. Und da sieht man mal, was dabei rauskommt, wenn man einfach nur Verse rauszieht und so nimmt. Es geht nämlich, wenn man mal guckt, wo kommt der Vers her, dann geht es eigentlich los mit einem nächtlichen Besuch. Ein Pharisäer, ein frommer Mann, einer der höchsten zu seiner Zeit in Israel, hat bemerkt, dass Jesus Wunder und Zeichen tut. Also er konnte es irgendwie nicht hinterm Berg halten. Ne? Das, was Jesus gemacht hat, das hat die Leute aufgewühlt, da sind Sachen passiert, da sind Leute zusammengeströmt, haben sich gefreut, dass jemand gesund wird und so weiter. Und dann kam immer mehr dazu, das kriegen alle mit. Und diejenigen, die sich für die besonders Frommen halten, natürlich auch. Ne? Und der kommt des Nachts zu Jesus. Am Tag konnte er sich nicht wirklich leisten. Er kommt nachts und er begrüßt Jesus auch aufs Freundlichste. Ne? Er kommt zu Jesus und sagt, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Das ist doch nett. Aber Jesus unterbricht ihn und antwortet ihm ganz klipp und klar und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Moment mal, Jesus. Hey, ich wollte gerade erst mal reinkommen. Ich wollte erst mal Hallo sagen. Ne? Erst mal so. Jetzt machen wir es uns gemütlich. Erst mal einen Tee oder einen Kaffee. Aber Jesus hat keinen Sinn für Höflichkeiten. Also hat er schon, aber nicht an der Stelle. Vielleicht, weil es des Nachts war. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war es, oder viel wahrscheinlicher ist, weil es hier um Leben und Tod geht. Es geht hier um Leben und Tod. Vielleicht hat der ein oder andere das auch schon mal erlebt, wenn es um Leben und Tod geht, dann brechen alle anderen Themen weg. Dann ist alles nicht mehr so wichtig. Dann wird's brisant. Dann verengt sich der Blick plötzlich auf wenige Dinge. Und alles andere ist unwichtig. Es ist alles nur Beiwerk. Und so reagiert Jesus da auch. Er kommt gleich zur Sache, so nach dem Motto, hör auf, denn Geschmalze will ich gar nicht hören. Zack, so sieht's aus. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Der Nikodemus, der hatte das ja noch gar nicht gefragt. Hat er noch überhaupt nichts gesagt. Aber Jesus wusste es wohl und hat gleich geantwortet. Und dann muss Nikodemus auch gleich intervenieren. Er muss gleich unterbrechen oder nochmal nachfragen. Sag mal, wie soll denn das funktionieren? Wie von Neuem geboren? Das kann man ja irgendwie nicht verstehen, weil so richtig mit nochmal auf die Erde kommen kann es ja nicht sein. Da muss man dazu sagen, wir wissen natürlich schon die Lösung. Aber das wussten die natürlich damals noch nicht. Da hatte noch nie einer von Neugeburt geredet. Da könnte man irgendwie machen, dass man mit Gott ein bisschen besser dasteht und konnte gerecht leben oder eben nicht. Aber Neuanfang, das gab's nicht. Also, wie soll ich mir das vorstellen? Und Nikodemus fragt auch, ja, wie soll ich denn, ich kann doch bei meiner Mutter nicht wieder reinkriechen und nochmal rauskommen. Das klappt doch nicht. Und Jesus sagt dann auch, nee, das geht nur durch den Heiligen Geist und durch die Taufe. Nikodemus ist aber trotzdem nicht so richtig überzeugt, denn ein Jude kann sich eben nicht vorstellen oder konnte sich eben nicht vorstellen, dass man so ganz neu anfängt. Wie auch, ich habe doch eine Geschichte. Ich bin fast 40 Jahre auf dieser Erde und da habe ich was gemacht. Da habe ich was getan, da habe ich mit Leuten geredet, ich habe etwas bewerkstelligt und das alles kann ich doch nicht einfach wegtun. Und ja, die Israeliten haben das Alte Testament geschrieben, aufgeschrieben. Ja, es ist Gottes Wort. Das soll nicht der Diskussionspunkt sein. Aber euch ist sicherlich aufgefallen, wie ehrlich das Alte Testament ist. Und das liegt sicher daran, dass es Gottes Wort ist. Und das liegt aber auch daran, dass die Israeliten ein klares Geschichtsbewusstsein haben, die sagen, ja, das ist nun mal so passiert. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Wir wollen nichts beschönigen. Wir wollen nichts schönreden. Es gibt eben eine Geschichte. Und ein bekannter Theologe, dessen Name mir jetzt aber gerade nicht einfällt, der hat mal gesagt, das jüdische Volk bewegt sich in die Zukunft wie ein Ruderer. Mit dem Rücken zum Vorne. Die gucken nach hinten und rudern in die Zukunft. Die gucken auf ihre Geschichte. Was ist passiert? Was haben wir gemacht? Was war gut? Was war nicht gut? Was wollen wir vielleicht nicht nochmal machen? Und bewegen sich in die Zukunft. Und dann kommt einer und sagt, das soll alles Geschichte sein. Neugeburt, alles soll auf Anfang gesetzt werden. Das kann man doch nicht machen. Man kann doch nicht seine eigene Geschichte löschen. Und dann redet Jesus vom Menschensohn. Er redet davon, dass der Menschensohn gekommen ist. Der Menschensohn, das war auch so ein ganz klares Bild aus Daniel. Der Menschensohn ist der Richter. Das ist derjenige, der am Ende über das Reich Gottes regiert. Daniel hatte da eine Prophetie. Und er ist der Richter. Er wird richten. Und Jesus sagt, wie das funktionieren kann mit dem Neugeborenwerden. Und dann sagt er, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des einzig geborenen Sohnes Gottes. So sieht Gottes Plan aus. Er sendet seinen Sohn, den Menschensohn, nicht in erster Linie zum Verurteilen, um zu kommen und um zu sagen, du hast dich nicht dran gehalten und du hast dich nicht an die Regeln gehalten, das war falsch und das war falsch. Sondern um auszurichten, dich in deinem Leben auszurichten, auf Gott auszurichten, das, was du tust, auch das, was du getan hast, auszurichten. Und dabei macht Jesus noch was klar. Gott ist der Gott der Materie. Also Gott kommt nicht so nach dem Motto, so, das Mikro muss verstellt werden und packt an und bewegt Dinge. Kommt mit seiner großen Hand und bewegt die Wellen und teilt das Meer mit seinen riesen Handflächen. Gott steckt in der Materie, in den Dingen. Gott kann physikalische Gesetze außer Kraft setzen. Er muss den Dornbusch, der bei Mose brennt, da muss er nicht mit dem Feuerzeug hingehen und anzünden und irgendwie immer ein Holz nachlegen, damit der dauerhaft brennt und nicht verbrennt, sondern Gott setzt die physikalischen Gesetze außer Kraft. lässt das Feuer brennen, was ja einen Brennstoff braucht, damit es brennen kann, und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Holz, aus dem der Busch besteht, bestehen bleibt. Gott hat die Macht über die Materie. Und genauso hat das eben auch funktioniert bei den Israeliten und den Schlangen. Die Israeliten, die durch die Wüste ziehen und sich beschweren, sagen, oh, wie es uns hier geht, und wären wir doch mal in Ägypten geblieben. Und plötzlich kommen diese Giftschlangen und beißen die Israeliten. Und kurze Zeit später sterben die gebissen wurden. Und das Volk kommt auf den Gedanken, das könnte vielleicht was damit zu tun haben, dass wir uns über Gott beschwert haben. Und sie gehen zu Mose und sagen, komm, bitte Gott darum, dass es besser wird. Und Gott sagt, alles klar, richte eine Schlange am Stab auf und jeder, der die Schlange ansieht, wird gesund. Jetzt können wir uns hier fragen, was soll das denn? Ja, habe ich auch schon mal drüber gepredigt. Was ist das denn? Dieser Vergleich mit dem Obstbaum. Hast du Hunger? Guck dir den Obstbaum an oder guck in den Brotkorb, dann wirst du satt. Das kann doch nicht funktionieren. Aber bei Gott kann das schon funktionieren, weil Gott der Materie ist. Wer glaubt, wer diese Schlange angesehen hat und glaubt, wird gesund. Und genauso kann er uns auch retten. Auf genau dieselbe Art und Weise, indem wir Christus angucken, indem wir den Gekreuzigten sehen. Vielleicht haben die Israeliten ja versucht, ihre Schlangenbisse auszusaugen oder die Wunden auszubrennen in der Hoffnung, dass was funktioniert. Aber es hat nicht funktioniert, sie sind trotzdem gestorben. Der Blick auf die Schlange, auf die erhobene Schlange hat sie geheilt. Das Vertrauen, der Glaube daran, dass Gott das tut, dass Gott handelt, dass Gott heilt, hat am Ende auch geheilt. Und was auch immer du vielleicht schon unternommen hast, um ein guter Christ zu sein, um besonders christlich zu leben, um dich christlich zu verhalten, bringt alles nichts. Der Blick auf den Gekreuzigten und das Vertrauen, der Glaube, dass Gott handelt, der rettet. Jetzt gibt's aber noch offene Fragen. Wie sicher ist mir denn das Heil am Ende? Reicht es denn wirklich, auf das Kreuz zu sehen? Meine Damen und Herren, ich lade Sie ein zu einer Runde Bibelfußball. Es spielen die erste Mannschaft, 1. FC Gesetz, gegen Energie Hoffnung. Wir gucken mal. Also, das Spiel beginnt und Energie Hoffnung ist gut drauf. Sie haben den Ball, bringen ihn vor das gegnerische Tor und versenken aus 20 Meter Entfernung Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Super. Aber 1. FC Gesetz ist nicht faul. Aus dem Spiel heraus wandeln sie einen erneuten Angriff zum Konter, spielen in die Mitte und versenken zum Ausgleich. Philipper 2, Vers 12, da schreibt Paulus, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Mit diesem Ergebnis müssen wir lange Zeit leben. Da setzen 1. FC Gesetz nach und mit einem gekonnten Fallrückzieher, den niemand hat kommen sehen, gehen sie in Führung. Lukas 13, Vers 23 bis 24. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht, denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, dass sie hineinkommen und werden's nicht können. Puh, das hat gesessen. Aber mit dem Mut der Verzweiflung schafft es Energie Hoffnung noch einmal in den gegnerischen Strafraum und mit einem schönen Zuspiel fällt das lang ersehnte und notwendige 2:2. 1. Johannes 4, Vers 16 und 18. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Furcht ist nicht in der Liebe. Ausgleich in der letzten Minute. Es geht in die Nachspielzeit. Der Torwart von Energie Hoffnung kickt den Ball weit ins Feld. Ein Stürmer übernimmt den Ball glücklich und versenkt zum Siegtor 3:2. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn hergab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was sollte das jetzt, fragt sich der eine oder andere vielleicht. Ich wollte euch zeigen, wie schnell man das Evangelium vergessen kann. Um den Vers ging es ja. Das Siegtor war ja eigentlich der Anfang. Damit haben wir angefangen. Aber es gibt nun mal unterschiedliche Aussagen in der Bibel. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, was ich am Anfang gesagt habe. Man muss genau gucken, wo steht es und wer hat es gesagt. Alle diejenigen, die bei der Ökumenischen Bibelwoche waren, haben jetzt einen kleinen Wissensvorsprung. Die wissen nämlich den einen Vers schon, was da der Haken dran ist. Ich gehe nochmal zurück. Genau, Philipper 2, Vers 12. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das ist doch relativ eindeutig. Schafft, also macht, werdet aktiv, dass ihr selig werdet, also gerettet werdet, mit Furcht und Zittern. Wie kann man das anders verstehen? Man muss es anders verstehen. Paulus redet vorher kommt der Christus-Hymnus, der vielen bekannt ist, und dann redet er davon, dass wir uns wie Christus verhalten sollen, dass wir um unsere Abhängigkeit von Gott wissen sollen, dass wir Gott verpflichtet sind, dass wir ihn brauchen, um überhaupt irgendetwas Gutes ausrichten zu können als Christen, um überhaupt irgendetwas zu tun, um das Richtige zu tun und nicht irgendwie blind rumdappen und versuchen. Und dann sagt er, schaffet, dass ihr selig werdet, achtet darauf, das heißt im Endeffekt nichts anderes als achtet darauf, dass ihr nicht vom Weg abgebracht werdet. Diese Welt erzählt euch vieles und sie erzählt euch vor allen Dingen nicht unbedingt Gottes Weg. Diese Welt hat viele Ideen davon, wie man Frieden kriegen kann, wie man selig werden kann, aber Gott gehört da selten dazu, eigentlich gar nicht. Und man wird schnell abgelenkt von anderen Dingen, die wichtiger sind. Und deswegen sagt er mit Furcht und Zittern, nicht weil Gott will, dass wir Furcht haben und dass wir zittern, sondern wir sollen aufpassen, weil es so schnell geht, weil man so schnell von Gott wegkommen kann, weil man so schnell vergessen kann, aufs Kreuz zu sehen. Und dann haben wir noch die zweite Stelle, diese enge Pforte, die Jesus beschreibt. Ist aber im Endeffekt genau dasselbe. Ist genau dasselbe. Es ist nicht so, dass das Heil teuer wäre. Es ist nicht so, dass Gott von uns 10 Klimmzüge am Tag erwartet, damit wir gerecht werden und nur die, die besonders sportlich sind, kommen in den Himmel. Nein, der Blick aufs Kreuz macht selig. Aber viele vergessen das eben. Wir lassen uns eben ablenken. Es gibt eben so vieles andere, was uns irgendwie noch erzählen will, wie es zu laufen hat. Und wie man noch leben könnte. Und was noch gut sein könnte. Jesus spricht keine Zugangsbeschränkungen für den Himmel aus. Er warnt aber davor, dass wir uns selbst rauskegeln oder rauskegeln lassen durch die Umstände. Wer weiß, wie viele Israeliten zwischen den Zelten gebissen wurden und sie dachten, ach, ich gucke später aufs Kreuz. Auf die Schlange, Entschuldigung. Ich gucke später auf die Schlange, das wird schon noch reichen. Oder vielleicht, ach, das wird bestimmt auch wieder von alleine gesund. Das wird schon. Oder vielleicht haben sie auch gedacht, ich habe hier so eine kleine Figur und die soll helfen in Zusammenwirkung mit dieser Salbe. Aber nein, es ist der Blick auf die Schlange gewesen und es ist der Blick auf den Gekreuzigten für uns, um gerecht zu werden. Lasst uns so oft wir können auf den Gekreuzigten blicken und darin Gottes Liebe zu uns erkennen. Ich habe einen Text mitgebracht. Ich habe es heute mit den Namen, es tut mir leid. Ich muss euch noch nachreichen, von wem der Text ist. Ich habe es mir eigentlich aufgeschrieben, aber es steht jetzt nicht in meiner Datei. Aber ich möchte ihn euch trotzdem vorlesen, weil er gut ist. Zum Abschluss. O Herr, mich zwingen dich zu lieben, nicht die Wonnen des Himmels, die du versprochen hast, noch zwingt mich die Angst vor dem Ort der Qualen. Du, deine Liebe ist es, die das Herz der Treuen zwingt. Ja, es gibt nichts, nicht Lohn, nicht Strafe, die mich zur Liebe zwingt, als deine Liebe allein. Amen.
Genau, ja, ich würde gerne mit euch beten und würde dann den Segen noch vorlesen. Herr, wir legen jetzt die kommende Woche vor dich hin und ich bitte dich, dass du uns aufrichtest, dass du uns Kraft gibst, aus deinem Wort zu schöpfen und dass du uns für diese neue Woche stärkst, dass du uns bei Begegnungen dabei bist, dass du uns die Freiheit gibst, auch von dir zu erzählen. Und ich möchte dich vor allem auch für die Kranken bitten und denen, für die die Zeit gerade sehr schwierig ist. Sei bei ihnen, stärke sie. Herr, unser Gott und Gott unser Väter, möge es dein Wille sein, uns in Frieden zu leiten, unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu richten und uns wohlbehalten zum Ziel unserer Reise zu führen. Behüte uns vor aller Gefahr, die uns auf dem Weg bedroht. Bewahre uns vor Unfall und vor Unglück, das über die Welt Unruhe bringt. Segne die Arbeit unserer Hände. Lass uns Gnade und Barmherzigkeit vor deinen Augen finden, Verständnis und Freundlichkeit bei allen, die uns begegnen. Höre auf die Stimme unseres Gebetes. Gepriesen seist du, o Gott, der du unser Gebet erhörst. Amen.